Alles klar? Jetzt seid ihr wenigstens alle wach. Schön, dass wir diesen zweiten Abend miteinander bestreiten dürfen. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Tage, weil dieses Thema mich immer wieder begeistert. Wir haben einen Gott, der redet, und sich mit seinem Reden auseinanderzusetzen, uns seinem Reden immer wieder zu stellen, ist eine spannende Herausforderung, und es ist so wichtig, dass wir hier dranbleiben. Danke, Daniel, für diese wunderbare Zusammenfassung. Hat mir gleich ein paar Minuten gespart, meine Predigt heute Abend. Lass uns doch noch schnell Hebräer 1, Vers 1 noch einmal aufschlagen. Viele Male auf viele verschiedensten Weisen sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Nur schon in diesem Vers sehen wir, es ist Gott ein Anliegen, zu uns zu reden. Er will zu uns sprechen, und er versucht es auf den verschiedensten Wegen, auf den verschiedensten Kanälen. Darum haben wir in den ersten beiden Abenden dieses Thema auch gewählt, Kanäle des Redens Gottes. Dass wir anfangen zu verstehen, auf welchen Kanälen kann Gott zu mir sprechen. Und da werden wir heute Abend Fortsetzung machen. Bevor wir das tun, möchte ich noch einmal die zwei ganz wichtigen Dinge betonen. Die sind mir wichtig, und ich betone sie immer wieder, weil ich weiß, dass auch Petrus und Paulus sich nicht zu schade waren, genau das zu tun, euch dasselbe zu sagen, euch dasselbe zu schreiben, macht mir keine Probleme. Es tut uns nämlich gut, daran erinnert zu werden, Gott ist ein Gott, der Beziehung will. Er will die Beziehung zu uns, und er will zu uns sprechen. In vielen, vielen Aussagen des Wortes Gottes macht er das klar, in vielen Bildern macht er es klar, wir sind seine Kinder, er spricht von einem Eheverhältnis, also sehr enge Beziehung, er spricht auch davon, dass wir Schafe sind, die seine Stimme hören, er will Beziehung mit uns, und er will mit uns sprechen. Und darum möchte ich folgende Wahrheit noch einmal betonen, ich habe dich gestern ermutigt, das aufzuschreiben, hast du vielleicht gemacht, dann hast du es schon aufgeschrieben, sonst hast du jetzt noch einmal eine Chance, es aufzuschreiben, weil diese Aussage ganz, ganz wichtig ist. Gottes Stimme zu hören hat nicht mit dem zu tun, was ich tue. Mit einer Methode, mit einem Trick, mit einem speziellen Weg oder weiß ich was. Es hat damit zu tun, mit dem, was ich bin. Mit meinem Sein, das Gott mir geschenkt hat, mit meinem Wesen. Und hier möchte ich Druck abbauen, weil oft kommt eben dieser Druck, ja, wie geht das jetzt ganz genau? Wie höre ich Gottes Stimme? Wie höre ich Gottes Stimme? Und ich habe euch gestern gesagt, wir wollen diese Frage bewusst umdrehen, nicht wie höre ich Gottes Stimme, sondern wie spricht Gott zu uns? Auf welchen Kanälen spricht er zu uns? Und wenn ich die Kanäle kenne, die er braucht, um zu uns zu reden, dann weiß ich, wo ich hinhören muss. Und dann werde ich offen sein für sein Reden. Zwei davon haben wir gestern gesehen. Gottes Wort, der innere Mensch. Ich möchte hier Fortsetzung machen. Ein dritter Kanal. Und jetzt merkt ihr an der Formulierung, dass ich ein bisschen etwas ändere. Gott kann durch Umstände zu uns sprechen. Der dritte Kanal. Ich sage bewusst, er kann. Er kann, er muss nicht. Nicht jeder Umstand, nicht jede Situation, die ich erlebe, ist ein Reden Gottes. Es können auch andere Dinge in mein Leben hineinkommen. Das ist nicht ein Reden Gottes, nicht von ihm verursacht, aber er kann durch Umstände sprechen. Ich möchte noch einmal zu einem meiner liebsten Propheten gehen, zu Jona. Ich liebe Jona. Er ist ein Prophet. Und Gott ist ganz klar darüber, dass er ein Prophet ist. Es wird ein paar Mal in diesem Buch Jona betont, er ist ein Prophet Gottes. Gott hat ihn berufen, Gott hat ihm Aufträge gegeben, Gott hat ihm dieses Label gegeben, Prophet. Und jetzt haben wir diese Situation, dass Gott zu diesem Propheten spricht, zu einem Menschen, der berufen ist, zu einem Menschen, der die Stimme Gottes kannte, zu einem Menschen, der unter der Salbung Gottes gedient hat, und er weigert sich ganz einfach, auf dieses Reden Gottes einzugehen. Er will es nicht. Es passt ihm nicht. Und wisst ihr, das schätze ich am Wort Gottes. Diese Männer und Frauen, die uns hier gezeigt werden, die wir sehen, an deren Leben wir Anteil nehmen, das sind nicht irgendwelche Supermenschen, die nie einen Fehler gemacht haben. Das waren normale Menschen wie du und ich. Es waren Menschen, die sich dem Ruf Gottes gestellt haben und gekämpft haben mit Charakterecken, mit ihren Eigenschaften, die sie hatten. Wie dieser Jona, der gesagt hat, hey, Ninive passt mir jetzt absolut nicht in meinen Plan. Ich will nicht nach Ninive. Und er nimmt ein Schiff und geht in eine ganz andere Richtung. Dieser Jona, er wollte nicht gehorchen. Er hat es gehört. Weißt du, manchmal geht es uns genauso. Wir wissen, was Gott will. Aber wir wollen nicht. Wir suchen einen Ausweg. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Und manchmal führt uns Gott in Situationen hinein, die ähnlich sind, ich hoffe nicht so krass wie die von Jona, um uns dann in diesen Situationen durch die Umstände noch einmal darauf hinzuweisen, hey, du wüsstest eigentlich, wo ich dich haben möchte. Interessant ist für mich, dass Gott nicht schmollt, dass Gott nicht sauer wird, dass Gott nicht sagt, okay, Jona, jetzt bist du abgeschrieben, fertig mit dir. Gott weiß, mit wem er es zu tun hat, er kennt uns. Und ich denke manchmal über meinem Leben auch, über das Leben meiner Frau, über unseren Dienst, wenn ich auf diese gut 30 Jahre jetzt schaue, in denen wir im vollzeitlichen Dienst sind, da sind so viele Dinge schiefgelaufen. Da sind so viele Dinge passiert, wo wir falsch reagiert haben. Und Gott hat das alles gewusst. Schon bevor er mich berufen hat, hat er das alles gewusst und er hat mich trotzdem berufen. Hier müssen wir lernen, diesen Druck mal abzubauen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und Gott schmollt dann nicht, sondern er sucht einen anderen Weg. Er spricht seinen Diener auf einem anderen Weg an. Nicht so ein schöner Weg. Ihr kennt die Geschichte, die sind dann auf diesem Meer, das Unwetter kommt, all diese Leute auf diesem Schiff bekommen Panik, fangen an, ihre Götter anzurufen, fangen an zu opfern. Jona schläft. Dann wecken sie ihn, hey Jona, bete mal deinen Gott noch an, der soll was machen. Und Jona weiß ganz genau, was jetzt abgeht. Er wusste es ganz genau. Er sagt, Leute, hört auf, ich bin schuld. Und die waren dann ganz radikal, ab ins Wasser mit ihm. Und der Fisch war da, hat ihn verschluckt. Dann Lobpreis im Fisch, wird ausgespuckt, geht nach Ninive. Hast du dir das mal vorgestellt, wie das ist? Ich meine, lass uns jetzt gar nicht darüber nachdenken, war es jetzt ein Wal oder was war es. Wir waren noch heute im Tropenhaus, haben uns diese Störs angeschaut, die sind auch schon ziemlich massiv, würde nicht reichen für einen Jona. Aber wisst ihr, diese Dinge machen mich gar nicht so nervös. Wenn die Leute dann darüber streiten, boah, hey, war es ein Wal, war es ein irgendwas. Weißt du was, es ist für Gott kein Problem, irgendein Vieh zu bauen und zu schaffen, das genug groß ist, um das mit Jona zu machen. Es ist mir auch egal, wie das Ding hieß, er war auf jeden Fall da drin. Aber kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du mal so 3 Tage in dieser Magensäure dieses Viehs drin bist und du wirst langsam verdaut und hatte keine Innenbeleuchtung, waren keine LED-Lampen da drin, der wusste nicht, was da abgeht und das hat gestunken und das war mühsam und es ist ja klar, dass der anfängt zu beten. Und so nach 3 Tagen wird er ausgespuckt, ist vor Ninive und jetzt denken wir doch, jetzt hat er aber seine Lektion gelernt. Ja, er geht schon mal predigen. Predigt Buße. Ihr müsst Buße tun, sonst wird Gott die ganze Stadt. Und weißt du was? Die hören zu und tun Buße. Und was passiert mit Jona? Der wird sauer. Der wird sauer. Jetzt fängt er weiter an zu trötzeln. Er setzt sich auf einen Berg und schaut auf die Stadt und ist sauer auf Gott. Und Gott spricht noch einmal durch Umstände zu ihm. Plötzlich kommt dieser wunderbare Rizinusstrauch. Der ist unten im Schatten, findet das alles cool, ist ein bisschen erträglicher. Gott, ich bin immer noch nicht zufrieden mit dir. Wenigstens hast du mir Schatten gegeben. Am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm und der Rizinusstrauch ist weg und Jona wird wieder sauer. Und er spricht noch einmal zu ihm durch Umstände. Leute, manchmal kann Gott Umstände gebrauchen, zu uns zu reden, verschiedene Dinge in unserem Leben. Weißt du, was mir das Wichtigste hier ist? Ich kann deine Umstände nicht einordnen, aber ich merke, dass wir Christen sehr schnell motzen über die Umstände. Das ist das Erste, was wir tun. Wenn etwas nicht so ist, wie wir denken, dass es sein sollte, wenn etwas nicht in unser Schema passt, wir fangen an zu motzen. Und dann sind alle schuld und die sind schuld und der ist schuld und Gott ist dann auch noch schuld am Schluss. Und wir fragen uns nicht, Herr, möchtest du mir etwas sagen mit dieser ganzen Sache? Könnte es sein, dass in dieser Sache drin eine Botschaft ist, wo du mir irgendwo begegnen möchtest? Und ich rede jetzt nicht davon, dass dann einer sagt, ja, Gott hat mir das Bein gebrochen, damit ich im Spital gelandet bin und dann hat er zu mir gesprochen. Ich glaube nicht, dass Gott Beine bricht. Weißt du, was ich glaube? Gott wollte schon lange sprechen, da hat einer nicht zugehört und jetzt kommt dieser Beinbruch und jetzt ist er mal auf Eis gelegt und jetzt konnte er reden, Gott, und er hat zugehört. Vielleicht ist das mehr der Punkt. Es geht mir nicht darum zu sagen, jeder Umstand ist einfach von Gott, aber vielleicht mal nicht zuerst motzen, sondern mal fragen, Herr, bist du da irgendwie drin? Könnte es sein, dass du mir irgendetwas zeigen möchtest? Und ich bin immer wieder erstaunt darüber gewesen, wie Gott oft durch Umstände zu mir gesprochen hat. Hab die nicht so gesucht. Aber ich habe gelernt, was in 1. Thessalonicher 5, 18 steht. In allem dankbar zu sein. In allem. Nicht für alles. Okay? Das ist ein großer Unterschied. Aber in allem. In jedem Lebensumstand, in jeder Situation sagen, Herr, ich bin dankbar, weil du bist mit mir und du bist da. Gott kann durch Umstände sprechen. Gott kann, und das ist ein vierter Kanal, durch den Rat geistlicher Menschen zu uns sprechen. Und dieser Gedanke finden wir sehr stark im Buch der Sprüche, im Alten Testament. Gibt es ganz viele Stellen, ich gebe euch mal eine davon, Sprüche 19, Vers 20 und 21. Höre auf den Rat und nimm die Unterweisung an, damit du weise wirst für die Zukunft. Also hör zu, was Leute dir sagen. Im Herzen eines Menschen sind viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Und wir kennen das alle. In unserem Leben, in unseren Herzen sind viele Gedanken, sind viele Wünsche, sind viele Pläne, was wir alles noch gerne möchten. Und es braucht diesen Blick auch von Menschen von außen, von geistlichen Menschen, die hineinreden dürfen in mein Leben, die mir Unterweisung geben dürfen, die gewisse meiner Wünsche auch in eine breitere Perspektive stellen, die mir einen visionären Aspekt hineinlegen können, mich auch hinterfragen dürfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich weiß, es ist ein Aspekt, den mögen wir nicht so sehr, weil es bedeutet, ich muss mein Leben öffnen. Ich muss verantwortlich werden. Ich lebe nicht für mich alleine. Ich lebe in einer geistlichen Familie. Gott hat mir eine Gemeinde geschenkt mit Brüdern, mit Schwestern, die Anteil nehmen an meinem Leben. Und das bedeutet, ich öffne mich. Und ich möchte hier einfach ein paar Punkte dazugeben. Ich spreche hier vom Ratschlag von geistlichen Menschen. Hör mir ganz ehrlich. Wir werden in jeder Gemeinde, bei euch in Frutigen wahrscheinlich nicht, bei uns in Bern gibt es ganz viele. Ich finde für jeden Wunsch einen, der mir sagt, coole Sache musst du machen. Für jeden Wunsch. Egal wie blöd der ist. Ich finde immer einen, der sagt, ja, ja, cool, mach das. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die einfach sagen, ja, ja, ja. Ich spreche von geistlichen Menschen. Und das sind Menschen, die werden nicht nach meinem Gusto sprechen. Die werden nicht irgendwie das sagen, was ich hören will, sondern die werden mir Antwort geben gemäß dem Wort Gottes, weil es Menschen sind, die mit diesem Wort unterwegs sind, weil es Menschen sind, die sich von diesem Wort prägen lassen und weil es Menschen sind, die den Mut haben, in mein Leben hineinzusprechen. Es bedeutet aber immer auch, dass ich mich verletzlich mache, dass ich mich öffne, dass ich bereit bin zuzuhören. Was habe ich gelitten ganz am Anfang? Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, wenn man schnell rechnet, 22 glaube ich, als die ganze Hauszellensache groß geworden ist und wir damals in Brieg diese Hauszellen eingeführt haben. Und ich wollte doch als Gemeindeleiter auch in eine Hauszelle. Und ich wollte da einfach ein Bruder sein, wie alle anderen Brüder auch. Das war so schwierig, mit mir wollte niemand beten. Die haben sich nicht getraut, mir die Hände aufzulegen. Die waren fast, die konnten die Welt nicht mehr einordnen, wenn der Gemeindeleiter auch mal ein Problem hat und sagt, betet für mich. Was? Das kann doch nicht sein. Und die mussten lernen, dass egal was für einen Dienst wir haben, egal was für eine Berufung wir haben, egal unter was für einer Salbung wir dienen, wir sind immer nur Brüder und Schwestern. Und wir müssen uns öffnen und bereit werden. Wenn ich hier vom Rat von geistlichen Menschen spreche, dann geht es nicht darum, dass ich diese Personen bitte, für mich von Gott zu hören. Das ist falsch, das ist nicht der Punkt. Ich gehe nicht dahin und sage, wow, Lukas, kannst du mal beten und fragen für mich? Hör mal auf Gott für mich. Nein, das ist nicht der Punkt. Ich sage, hey, das habe ich gehört. Kannst du mal darüber beten, was ich gehört habe? Gibst du mir deinen Gedanken? Gibst du mir deinen Eindruck? Was denkst du als geistlicher Mensch? Das ist der wichtige Punkt, dass ich das hier mache. Ich bitte sie um ihre Meinung, um ihre Einsicht in Bezug auf das, was ich von Gott her empfinde. Denn Geschwister, wenn wir ehrlich werden, jeder von uns hat diese innere Ausrichtung, diese Prägung, die Dinge einseitig zu hören. Das hören zu wollen, was wir gerne hören wollen. Und vorbeizuhören an dem, was Gott eigentlich wirklich sagen will. Und da brauchen wir den Rat von geistlichen Menschen. Ein fünfter Kanal. Gott spricht durch seinen Frieden. Er spricht durch seinen Frieden. Der Friede Gottes ist Bestätigung seines Redens. Und weil er durch seinen Frieden sein Reden bestätigt, ist es eben auch Reden Gottes. Weil da kämpfen wir ja dann massiv, wenn Gott zu uns spricht und uns irgendeinen Auftrag gibt, einen Impuls gibt, der für uns jetzt nicht logisch ist, der eine Glaubensherausforderung ist. Dann haben wir ja am meisten Mühe, diese Schritte dann auch zu tun, seinem Reden zu folgen. Und dann brauchen wir diesen Frieden Gottes wie eine innere Bestätigung. Ich gebe euch die zwei ganz wichtigen Stellen in diesem Zusammenhang. Kolosser 3, Vers 15. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Noch einmal, Herz, innerer Mensch, also jetzt geht wieder in diese Richtung des inneren Menschen. Und es ist dieser Friede, der von Christus kommt. Und dieses Wort regieren könnte man übersetzen mit Schiedsrichter sein, mit Herrscher sein. Das heißt, er gibt jetzt eine Beurteilung ab. Dieser Friede Gottes beurteilt etwas. Und dieser Friede ist der Friede von Christus. Es ist der Friede von Christus. Jetzt denkt noch einmal schnell darüber nach, was Jesus gesagt hat. In diesen wichtigen Versen, Kapiteln Johannes 14 bis Johannes 16, spricht er von seinem Frieden. Und er sagt seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Also hier kommt etwas von Jesus. Und dieses Konzept des Friedens, des göttlichen Shaloms, ist viel mehr als einfach nur die Abwesenheit von Konflikten. Es ist dieses Getragensein, es ist dieses Umhülltsein, es ist dieses Ruhigsein im Herrn, es ist diese Situation, wo ich weiß, egal, was um mich herum geschieht, ich habe diesen Zustand des Gehaltenseins vom Herrn. Es ist der Zustand des Friedens, der innerlichen Ruhe. Um mich herum kann alles untergehen. Aber in mir drin ist dieser tiefe Friede, weil ich weiß, Jesus ist hier. Und sein Friede ist hier. Ich habe euch diese Worte gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrückung. Also es geht nicht darum, keine Bedrückung mehr. Es ist der Zustand, wo du weißt, der Herr ist hier und er erhält mich. Es ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Es ist nicht ein Frieden, wie die Welt ihn hat. Mit anderen Worten, der Feind Gottes kann diesen Frieden so nicht zustande bringen, weil er ist in seinem Wesen ein Durcheinanderbringer. Er will die Dinge durcheinander wirbeln. Er will Unruhe bringen. Er will Zweifel bringen. Er kann nicht Frieden bringen. Und dieser Friede ist so dieser Schiedsrichter in meinem Herzen. Ich gebe euch die zweite Stelle, Philipper 4, Vers 7. Und wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und hier kommt etwas ganz, ganz Wesentliches. Das Reden Gottes fordert heraus. Das Reden Gottes fordert in der Regel heraus, Schritte zu tun. Und das bewegt mein Inneres, weil es Gedanken von Gott sind, weil es ein Reden Gottes ist und es so oft nichts zu tun hat mit meinen Gedanken, mit meinen Überzeugungen, weil es nicht in diese Linie geht, die ich natürlich nachvollziehen kann. Ich denke immer an diesen lieben Petrus in diesem Boot drin. Der Herr predigt aus seinem Boot, du kannst die Geschichte nachlesen in Lukas 5. Und dann dreht er sich um zu Petrus und sagt, so Petrus, und jetzt fährst du hinaus in die Mitte des Sees und jetzt gehst du nochmal fischen. Und Petrus weiß, als Mann, der aufgewachsen ist am See Genezareth, als ein Fischer, der sein Metier verstand, er weiß, am Tag fischt man nicht. Das geht nicht. Und er weiß auch, ich habe die ganze Nacht gefischt und ich habe kein Schwänzchen gefangen, nichts, gar nichts, nada. War nichts drin. Nicht mal eine alte Sandale war in meinem Netz, gar nichts. Und jetzt schickst du mich raus. Natürlich gesehen, von meinen Gedanken her gesehen, unmöglich. Was ist seine Antwort? Auf dein Wort werde ich gehen. Du hast geredet, Herr, und ich werde mich herausfordern lassen. Und hier muss etwas in ihm geschehen sein. Und Gott spricht zu uns und dann geht es los. Und es ist für mich so wesentlich, dass dieser Frieden meinen Verstand übersteigt. Höher ist als mein Verstand. Höher als dieses Durcheinander in mir drin, dass mir sagen will, ja, aber hallo, geht das? Und hallo, jetzt komm mal und so weiter. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, da habe ich das so stark erlebt. Wir waren herausgefordert, wir haben die Möglichkeit gehabt, in Deutschland noch einmal ein Studium anzuschließen. Wir hatten damals schon unseren Sohn, Joshua war noch ein Baby und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe mit diesem Baby, mit meiner Frau, ich habe eine Familie, ich habe eine Verantwortung. Ich wusste nicht, wo das Geld herkommt. Wir waren noch nicht sicher, wer das dann genau bezahlen soll. Innerlich habe ich gespürt, das ist richtig. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es war noch die Zeit, wo man die ganzen Anmeldungen und Unterlagen per Post schicken musste. Ging nicht per E-Mails damals, gab es noch gar nicht. So, ich war unterwegs mit diesem großen, dicken Kuvert mit all meinen Unterlagen drin. Ich war unterwegs zum Briefkasten. Und es war ein Riesenkampf. Mit jedem Schritt bist du ganz sicher, du wirst verhungern in Deutschland. Niemand wird es bezahlen. Du wirst untergehen. Du wirst. Es war ein Riesenkampf. Ich habe gesagt, aber Herr, ich habe doch den Eindruck, das ist richtig. Ich habe doch den Eindruck, es ist von dir. Und ich war vor diesem Briefkasten. Ich habe gehadert mit dem Briefkasten. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, der spinnt. Was ist mit dem los? Hat der Selbstgespräche vor dem Briefkasten? Denn ich wusste genau, es war so ein Riesenteil. Wenn ich das jetzt reinlasse, ist es drin. Und dann kann ich nicht mehr zurück. Müsste höchstens warten, bis der Briefträger kommt, ihn niederschlagen und den Briefkasten auf. So, jetzt hast du diesen Kampf. Und ich sage euch, Leute, es war so massiv. Ich stand da, ich habe dieses Kuvert durch den Schlitz reingelassen. Ich habe es nicht losgelassen, weil ich wusste, jetzt, ich könnte es immer noch rausziehen. Wenn ich es loslasse, ist es vorbei. Und der Herr hat gesagt, komm. Und der Feind hat gesagt, du gehst unter. Und ich habe gesagt, Herr, und ich lasse das Teil los. Und ich höre dieses Klonk. Und in diesem Moment, wo dieses Klonk kommt, breitet sich ein Friede Gottes in mir aus, der jeden Verstand übertrumpft hat. Und ich habe gewusst, es ist gut. Und ich gehe von diesem Briefkasten weg und der Herr sagt zu mir, und übrigens, bevor du in Deutschland ankommst, hast du 10.000 Franken Cash. Wow, die nächste Herausforderung. So, wir sind abgefahren an diesem Morgen nach Deutschland. Parkplatz, Bethelkapelle, Wettingen. Losgefahren, ich hatte 8.000 Franken Cash. 3 Stunden später sind wir in Deutschland angekommen. Ich hatte 10.000 Franken Cash. Hinten war ein anderer Bruder drin, der kam in dieselbe Ausbildung. Und er hat mir gesagt, du, ich wollte unbedingt noch mein Motorrad verkaufen. Und da kam einer heute Morgen noch und er hat sich's angeschaut. Und er hat gesagt, ja, ist nicht schlecht, die Maschine, was willst du dafür? Und er hat gesagt, ja, ich will 7.000 Franken dafür. Ah, das ist zu viel. Und er sagt, jetzt dreh noch mal eine Runde. Und der fährt noch mal los mit diesem Motorrad. Und dann sagt dieser liebe Bruder, und Herr, wenn der mir 7.000 Franken gibt, dann werde ich Ivano 2.000 schenken. Und der kommt zurück und sagt, okay, ich kaufe die Maschine 7.000, gibt ihm das Geld. Und ich bin am Autofahren, ich habe gar nicht ein bisschen zugehört, was der, plötzlich streckt er mir 2.000 Franken nach vorne. Das ist also, wenn der Herr etwas bestellt, dann zahlt er es auch. Aber unsere Gedanken, die gehen dann und drehen. Aber dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, das ist ein Reden Gottes. Und wenn ich keinen Frieden habe, und wenn ich in dieser Entscheidung keinen Frieden habe, gehe ich nicht weiter. Aber wenn der Frieden Gottes da ist, dann kann ich weitergehen. Gott kann, 6. Kanal, durch andere Menschen zu uns sprechen. Auch davon lesen wir ganz klar im Wort Gottes. Gott bringt Menschen in mein Leben. Er spricht durch diese Menschen zu mir. Manchmal erkennen wir das im ersten Moment gar nicht. Ich denke zum Beispiel an Eli, den Priester. Der hat zu Samuel gesprochen. Brauchte auch einen Moment, bis der gecheckt hat, was da abgeht. Hat sich vielleicht 2-3 Mal noch aufgeregt, dass der Samuel ihn jetzt schon wieder weckt. Bis er dann merkt, hey, Moment, Samuel, das nächste Mal, wenn die Stimme kommt, sagst du, hier bin ich Herr, rede zu mir. Okay? Samuel lernt etwas und spricht dann zu Saul und spricht dann zu David und hat in ihre Leben hineingesprochen. Und das ist ja etwas, was wir als Pfingster kennen sollten. Das ist unsere DNA. Wir reden hier von geistlichen Gaben, dass Gott Menschen gebraucht in unserer Mitte, um anderen Menschen ein Wort Gottes zu bringen, ein Wort der Ermutigung. Sollte unsere DNA sein, sollte in einer Pfingstgemeinde eigentlich Normalität sein, dürfen wir wieder neu lernen. Gott spricht durch seinen Geist zu seinem Leib. Er möchte Menschen gebrauchen. Und auch hier gilt ja, was ich gestern schon gesagt habe, dieses Reden Gottes muss geprüft werden, weil jeder Mensch, der sich öffnet, ist fehlbar. Aber trotzdem spricht Gott durch Menschen. Und wenn wir hier nicht offen werden, das wieder neu auch in unserer Mitte erbeten und erwarten und Schritte tun, dann gehen wir an etwas ganz Wesentlichem vorbei, dass Gott nämlich durch die Glieder seiner Gemeinde dienen will. Dieser Kanal des Reden Gottes wird primär bestätigen, was ich schon empfangen habe. Weil die Prophetie, 1. Korinther 14, Vers 3, baut auf, ermutigt, stärkt. Sie ist nicht hier, um zu führen, sie ist hier, um zu bestätigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht vergessen, was ich euch gestern gesagt habe. Wir sind Verwalter seiner Stimme. Das heißt, ich habe eine Verantwortung, seine Stimme zu hören und gemäß seinem Reden zu handeln. Könnt ihr euch noch erinnern an Jesaja? Wecke mir mein Ohr jeden Morgen, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und wenn ich höre, wie ein Jünger hört, kann ich nachher diese Worte zu den Müden sprechen, die sie stärken, weil ich gehört habe, wie ein Jünger hört. Das ist genau dieses Prinzip. Und diese Verantwortung, die kann ich nicht auf jemanden anderen delegieren. Ich kann nicht sagen, oh Herr, das ist irgendwie peinlich, gibt es nicht andere Leute in der Gemeinde, die das könnten. Eigentlich sollten wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, sei es in einer Hauszelle, sei es in der Jugi, sei es in der Teenie, sei es im Gottesdienst, sagen, Herr, hier bin ich, rede zu mir, lass mich Dinge hören von dir und dann lass mich den Mut haben, das auch weiterzugeben. Und ich habe so viele starke Momente erlebt, wo Gott durch Menschen in mein Leben hineingesprochen hat und ich auch durch das Reden Gottes andere Menschen berührt habe. Und da sind auch viele Fehler passiert. Aber wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so vorsichtig geworden, dass wir uns nicht mal mehr getrauen, Schritte zu machen. Ja, aber wenn das nicht stimmt. Ja, und wenn es stimmt? Ist es denn meine Verantwortung? Hör mal, ich bin heute so weit, dass wenn ich in meiner, übrigens, wir nennen die Hauszellen bei uns Pfimi at home. Also wenn ich Pfimi at home sage, wenn wir das rausrutschen, dann meine ich die Hauszellen, okay? Wenn wir zusammenkommen als Pfimi at home und ich habe diesen Impuls Enzian, dann sage ich den. Enzian. Und ich werde gar nicht mehr sagen. Weißt du warum? Wenn Gott mir sagt Enzian, dann weiß ich, jetzt ist jemand hier, der kann mit diesem Enzian etwas anfangen. Ich kann nichts damit anfangen. Und ich bin dann geneigt, noch etwas anzuhängen, weil Enzian alleine. Hey, sag doch einfach Enzian. Es reicht doch. Überlass es doch Gott. Und dann merkst du plötzlich, boom, dieser Enzian hat jemanden völlig getroffen. Und weißt du was, ist mir noch egal, warum es ihn getroffen hat. Enzian reicht. Der Herr wollte Enzian sagen, er weiß, was er damit zu tun hat. Amen. Pfingstler, wir müssen wieder wach werden in diesen Dingen. Und wir müssen wieder den Mut haben, uns vom Herrn gebrauchen zu lassen. So, jetzt wird es noch charismatischer. Ja, Gott kann auch durch Träume und Visionen sprechen. Ist doch eigentlich, ich habe mir gedacht, Herr, muss ich das noch sagen in der Pfingstgemeinde in Frutigen? Das ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar, das ist charismatischer Kanal Gottes. Kennen wir doch. Ist auch pfingstliche DNA. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Die Pfingstpredigt des Petrus. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist über die ganze Menschheit. Und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Und eure jungen Leute werden Visionen sehen. Und eure Alten werden Träume träumen. Visionen sehen, Träume träumen. Und er bringt es in Zusammenhang mit der Ausgießung des Geistes an Pfingsten. Und dieses Reden Gottes, auch durch Träume, auch durch Visionen, in einer absolut breiten Art, ist vielleicht das Herausforderndste für uns. Weil wir nicht mehr viel davon kennen. Und weil wir in einer Zeit leben, wo Träume und Visionen auch außerhalb der Gemeinde Hochkonjunktur haben. Es ist hochinteressant, dass dieses Thema von der Esoterik in einer absoluten Breite bearbeitet wird. Geh mal in eine große Buchhandlung und du wirst in der esoterischen Abteilung x Bücher finden über Träume und Traumdeutungen. Du wirst Bücher finden über Visionen, über Dinge sehen. Und weißt du, was ich manchmal denke, dass wir Pfingstler Angst haben vor diesen Dingen, weil die Esoterik sie übernommen hat. Jetzt möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges zeigen. Der Teufel kann nur kopieren. Der kann nur kopieren. Der kann nichts erfinden, er kann nichts schaffen. Er kann nur kopieren. Und er will das Original pervertieren. Er will das pervertieren, was Gott eigentlich gesagt und getan hat. Und wenn jetzt diese Pervertierung kommt, dann heißt es für mich, es gibt ein Original. Und wir haben das Original. Wir haben das Anrecht auf das Original. Gott hat das uns gesagt. Ihr werdet Visionen sehen, ihr werdet Träume träumen. Und das heißt für mich, ich muss meine Hausaufgaben machen. Und wenn ich nur ein bisschen hineinschaue, Altes Testament, Neues Testament, und ich erlebe immer wieder, interessanterweise Männer, die träumen. Interessant. Heute erlebe, wenn jemand kommt mit einem Traum, wir haben oft Leute, die träumen etwas und kommen dann zu uns Pastoren in Bern und sagen, ich habe das geträumt, könnt ihr mal darüber beten, sind meistens Frauen. Interessant. Hier sehe ich Männer. Josef, über den haben wir gestern schon gesprochen. Erstes Buch Mose. Das war ein Träumer, also nicht jetzt ein Träumen in die... So. Er hat wirklich geträumt, er hat von Gott geträumt. Daniel, der hat geträumt, der hat diese genialen Träume gesehen. Josef, der Pflegevater von Jesus, hat geträumt. Geh nach Ägypten mit dem Kind, er hat geträumt, nimm sie zu dir, ist in Ordnung. Auch Petrus, auch Paulus, die haben geträumt, die haben Träume gehabt, die haben Dinge gesehen in einem Traum. So, diese Träume sind wichtig und das möchte Gott auch heute noch tun. Nun, es gilt aber, diese Träume und diese Visionen, die von Gott kommen, richtig einzuordnen. Das ist vielleicht das, was uns Kopfzerbrechen macht. Aber weißt du was, wir sind in einer ganz guten Gesellschaft. Könnt ihr mal Apostelgeschichte 10 mit mir aufschlagen? Werde ab Vers 17 lesen. Petrus ist in Joppe bei diesem Gerber Simon und er hat Hunger, man macht ihm etwas zu essen. Es ist nicht interessant, Gott ist so praktisch. Der hat Hunger. Und was zeigt er ihm für eine Vision? Essen. Esswaren. Er hat Hunger. Gott spricht mit ihm übers Essen. Natürlich waren es jetzt Dinge, die ist er sich nicht gewohnt zu essen. Das war für ihn unrein. Und das konnte der nicht einordnen. Und jetzt lesen wir mal an in Vers 17, Apostelgeschichte 10, 17, während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte. Das ist eine interessante Aussage hier. Also, er hat nicht gesagt, kann ich nicht einordnen, kann nicht von Gott sein, weg damit. Er überlegt, er rätselt, er kann es nicht einordnen, sagt, aber Herr, irgendwie bist du da drin. Irgendwie merke ich, da ist etwas von dir, ich kann das nicht einordnen, was soll das? Herr, ich habe noch nie so Zeug gegessen. Und er ist auf seiner Dachterrasse und überlegt an diesen Dingen herum. Da kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Und jetzt Vers 19. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Er ist immer noch auf dieser Dachterrasse. Der denkt immer noch darüber nach. Er versucht herauszufinden, Herr, ich kann es nicht, ich check nicht, was du sagen willst. Es ist von dir, das merke ich. Aber bitte, was ist es? Was ist es? Und dann kommt der Geist und sagt, hey, hörst du die Leute, die da vor dem Haus sind? Geh mit ihnen mit. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Geh einfach mit ihnen mit. Und Vers 20, darum steht jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihm zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Hat er die Antwort? Noch nicht. Der musste noch von Joppe nach Caesarea Maritima. Nicht wie wir heute, wenn wir eine Reise nach Israel machen mit dem Bus. Der ist per Pedes gegangen, das war ziemlich lange. Und er hat überlegt und überlegt. Und erst als er da steht, merkt er, okay, das ist der Punkt. Apostelgeschichte 16, Vers 9. Auch eine geniale Geschichte. Paulus hatte eine Strategie. Er wollte immer das Zentrum erreichen. Die wichtigste Stadt in einer Region, die wollte er erreichen. Und wenn du dir mal die Zeit nimmst, Apostelgeschichte 16 mit einem Atlas zu lesen, dann merkst du, der wollte in dieser Provinz Kleinasien, heutige Türkei, der wollte nach Ephesus. Von allen Seiten wollte der nach Ephesus. Und er wollte evangelisieren in Ephesus. Und wer ist ihm widerstanden? Bibelkenner? Der Heilige Geist. Ephesus kommt dann schon irgendwann, Paulus, aber noch nicht jetzt. aber noch was anderes. Und er versucht es von verschiedenen Richtungen und am Schluss hat er ihn ganz oben, an diesem Zipfel oben, wo es ganz nah ist zu Griechenland. Und da machen sie Übernachtung und jetzt geschieht Folgendes, Apostelgeschichte 16, Vers 9, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Also wenn ich jetzt diese Vision, diesen Traum so höre, denke ich ziemlich klar. Ein Grieche in seiner Tracht sagt, komm herüber, hilf uns. Das ist eigentlich völlig klar. Wisst ihr was? Im Vers 10 steht was Interessantes. Daraufhin suchten wir, Paulus war nicht alleine, suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hat, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Wisst ihr, was mir das zeigt? Paulus hat mit seinen Leuten darüber gesprochen. Es war ihm offensichtlich auch nicht ganz klar. Leute, ich habe diese Vision gesehen. Was meint ihr? Und zusammen, Rat von geistlichen Menschen, haben sie gesagt, hey, wir müssen darüber gehen. Und ich bin so dankbar, dass sie gekommen sind. Denn das war der erste Europäer, der sich bekehrt hat durch diesen Einsatz von Paulus hier. So, das Schwierige ist jetzt hier Folgendes. Die Deutung, die Einordnung von Träumen. Das ist die Herausforderung, die wir heute noch haben. Weil mir fällt auf, Gott redet in Träumen teilweise ganz klar. Dann ist klar, um was es geht. Und teilweise in Symbolen. Ich meine, das mit den Kühen, das der Pharao da geträumt hat, oder der Daniel, der diese Statue sieht, das ist ja nicht einordnbar. Das sind Symbole, das sind Bilder. Und das ist ja das Schwierige. Und hier müssen wir eines verstehen. Die Deutung dieser Dinge, die liegt bei Gott. Und man muss sich darum kämpfen, dass ich diese Deutung habe. Du kannst hier aufschreiben, 1. Mose 41, 15. Das ist diese Stelle, die ich gestern Abend schon erwähnt habe, wo dann der Josef vor dem Pharao steht und gelernt hat, ich selber bin es nicht, es ist nur der Herr, der dir sagen kann, Pharao, was der Traum ist. Und du kannst hier auch die Stelle aufschreiben, Daniel 2, Vers 28, wo Daniel sagt, Leute, es gibt einen Gott im Himmel. Und der kann die Träume deuten. Das hat nichts mit mir zu tun. Also das heißt, wenn ich einen Traum habe, der mich nicht mehr loslässt, wenn ich eine Vision sehe, dann muss ich darum ringen vor dem Herrn. Was bedeutet das? Ich möchte dich ermutigen, wenn du ab und zu träumst. Man sagt dir, wir träumen alle. Wir können uns vielleicht nicht mehr erinnern. Aber wenn es Träume gibt, die sich festgesetzt haben, von denen du irgendwie merkst, da ist was drin, schreib sie auf. Schreib sie auf und bete mal darüber und erkenne mal, es gibt gewisse Symbole, die Gott in seinem Wort immer und immer wieder braucht und check das mal ab und versuche herauszufinden. Ich habe gesagt, Herr, was ist hier los? Und auf jeden Fall haben sie mich dann nochmal eingeladen an einem Sonntagmorgen. Ich dachte, okay, so schlecht war es offensichtlich nicht. Aber Herr, ich habe gebetet im Vorfeld, Herr, was ist los? Es ist ja eine dunkle Wolke. Und dann kommen wir dann, meine Frau und ich, an diesem Sonntagmorgen wieder an. Und jetzt war Tag, das andere war ein Abendgottesdienst, es war dunkel. Und ich sehe über der Straße, vor dem Eingangs, der Eingangstür der Gemeinde, steht irgendwie eine komische Statue. Wirklich so genau gegenüber. Und ich gehe da hin und schaue mir das an. Das war ein gehörntes Wesen, das dieses Zeichen gemacht hat und mit diesem Zeichen mit beiden Händen Menschen nach unten gedrückt hat. Und ich habe gedacht, okay, Herr. Und ich habe dem Gemeindeleiter gesagt, hey, was ist das für ein Teil? Und er sagt mir, weißt du was, das Ding regt uns völlig auf, die Stadtverwaltung hat uns das einfach vor die Nase gestellt, wir wollten das nicht. Und ich habe in meinem Geist gesagt, und im Namen Jesu zerbreche ich die Macht dieses Dings da draußen, egal wie es heißt, über diese Gemeinde. Und dann sagt er zu mir, über was wirst du predigen heute Morgen? Und ich habe gesagt, über Bitterkeit und über die Heilung von Bitterkeit. Und über das Ziehen von bitteren Wurzeln, das kannst du nicht machen bei uns. Die Leute werden nicht reagieren. Und ich hatte die Freimütigkeit zu sagen, sie werden reagieren. Weißt du was? Fast die ganze Gemeinde war vorne beim Aufruf. Weil Gott etwas gelöst hat. Und dann haben wir nachher gesagt, irgendwas ist gelöst. Gott hat mir das gezeigt. Jetzt hätte ich lange darüber nachdenken können, okay, Herr, gibt es noch irgendwo eine Entsprechung und wieso und warum und weshalb und ich muss noch den Namen wissen. Nein, musst du nicht. Du kannst Autorität nehmen über solche Dinge. Und ich glaube, dass der Herr uns als Pfingstgemeinden in der Schweiz wieder in diese Richtung bringen möchte, dass wir diese Dinge sehen und den Mut haben, über unseren Dörfern, über unseren Städten das Evangelium zu proklamieren in einer Freiheit, dass Menschen freigesetzt werden. Amen. Gott kann so reden, fordert uns herauf. So, achter Kanal. Gott kann durch natürliche und übernatürliche Manifestationen reden. Kann er. Spannendes Gebiet, müssen wir richtig einordnen. Ich merke, wenn Gott auf diesem Kanal spricht, dann ist es oft ein Hinweis, ein Anstoßen. Es ist wie ein Aufmerksammachen auf ihn. Die bekannte Stelle Römer 1, Vers 19 und 20. Kennen viele von uns, möchte nur ganz kurz etwas dazu sagen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Das ist, was Paulus hier ganz klar macht im Römerbrief. Und einfach, dass wir das richtig einordnen. Paulus betont hier einfach mal Folgendes. Die Schöpfung weist auf Gott hin. Das ist, was er sagt. Auf seine unsichtbaren Eigenschaften, auf sein göttliches Wesen, auf seine ewige Macht. Jetzt bitte pass gut auf. Die Schöpfung gibt uns keine Offenbarung über die Erlösung. Sie weist uns nur darauf hin, es gibt einen Gott. Es gibt einen Schöpfer. Das ist das Einzige, was sie tut. Und indem sie uns darauf hinweist, will sie Menschen ermutigen, in diese Richtung zu gehen. Und wenn diese Menschen dann in Kontakt kommen mit Christen, dann werden sie auch die Offenbarung der Erlösung bekommen. Okay? Also jetzt einfach, dass wir hier das verstehen. Es ist nicht so, dass Gott durch seine Schöpfung Menschen zur Erlösung bringen kann. Er kann sie darauf hinweisen, es gibt einen Herrn. Und weil das so ist, dass sie das erkennen können, dass es einen Schöpfer geben muss, hat der Mensch keine Entschuldigung, keine Verantwortung. Er kann das erkennen. So dieses Natürliche, dieser natürliche Kanal, dass Menschen, und ich denke, ihr hier oben, ihr seid schon privilegiert, ihr seid noch viel näher an den Bergen als wir. Aber wenn man dann diese Berge sieht und in diesen Bergen sich auch bewegt, dann muss es doch einen gewaltigen Schöpfer geben, der das gemacht hat. Das ist doch nicht Zufall. Und da muss doch in mir etwas geschehen und ich muss mich fragen und ich muss fragend werden. Und ich glaube, hier dürfen wir noch viel mehr dafür beten, dass Menschen fragend werden und dann kommen und wir ihnen diese Antworten geben können. Aber dann sehe ich noch etwas, nämlich eine ganz große Zahl von übernatürlichen Manifestationen. Gott kann das Ungewöhnliche tun. Er kann das. Er muss nicht, er kann. Also, ich gebe euch ein paar Beispiele. Ihr könnt euch die Stellen aufschreiben. 2. Mose, 3. Kapitel, der brennende Busch. Der brennende Busch war nicht so etwas Extraordinäres jetzt damals in der Zeit. In der Wüste brennen immer Büsche. Weißt du, was Mose angezogen hat? Er hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Das hat ihn angezogen. Weil normalerweise, wenn das Teil brennt, ist es irgendwann vorbei, ist es ausgebrannt. Aber es hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Und dann ist er hingekommen und Gott hat gesprochen. Schreibt euch die Stelle auf, möchte gar keinen Kommentar dazu geben. 4. Mose 22 ab Vers 21, da spricht der Esel von Bileam. Gott spricht durch einen Esel. Und dann natürlich Apostelgeschichte 9 ab Vers 1, der Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Und Gott spricht zu ihm. In einer gewaltigen Art und Weise. Die Leute rundherum haben das Gefühl gehabt, irgendwie ein Donner oder so. Übrigens, nur eine Sache kannst du noch einmal nachlesen. Wer hat übrigens gesagt, dass er vom Pferd fiel? Ich höre immer wieder, ja, da hat der Herr den Paulus vom hohen Ross genommen. Der war zu Fuß unterwegs, da steht gar nichts von einem Pferd. Das Pferd haben wir hineingelegt, okay? Der war einfach zu Fuß unterwegs und der Herr begegnet ihm. Und es ist interessant, wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Also der hat gecheckt, also der mich jetzt zu Boden geworfen hat und mir jetzt begegnet, das muss ein Herr sein. Ich weiß nicht, wie er genau heißt, aber wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. So, eine geniale Sache. Ich möchte einen letzten Kanal noch erwähnen, bevor wir abschließen für heute Abend. Ich habe den bewusst an den Schluss genommen. Gott redet auch durch ein sanftes Säuseln, durch ein Flüstern. Und das ist vielleicht das Schwierigste. 1. Könige 19, dieser große Prophet, es ist für mich immer wieder eine gewaltige Geschichte, wenn ich sie lese, der den Mut hat, gegen all diese Götzendiener zu stehen auf diesem Karmel. Zu stehen für den Herrn, diesen Kampf zu kämpfen, zu beten, bis der Regen kommt. Es ist ein gesalbter Mann wie kein anderer zu seiner Zeit. Und dann kommt die Isabel und sie sagt, und morgen bist du tot. Und der macht eine Riesendepression. Er will nicht mehr leben. Er gibt völlig auf. Geht in die Wüste, will sterben. Der Herr begegnet ihn durch einen Engel. Das ist das Interessanteste daran, wie er die Depression therapiert. Schlafen, essen. Schlafen, essen. Schlafen, essen. So, und jetzt Abmarsch zum Berg Gottes. Und dann zottelt er los und ist auf diesem Berg. Und jetzt lesen wir an ab Vers 11, 1. Könige 19, Vers 11. Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der Herr nicht. Wir können uns das so gut vorstellen. Der Sturmwind, der passt doch zum Herrn. Und der kam ja auch manchmal mit einem Sturmwind. Und mit dieser ganzen Gewalt Gottes, diese ganze Macht Gottes, der Sturmwind passt völlig zu Gott. Und wir denken, boah, jetzt muss Gott reden. Gott ist nicht da drin. Dann kommt das Erdbeben, kennen wir auch. Gemeinde hat gebetet, Erde hat gebebt. Da muss doch Gott drin sein. Er ist nicht da. Feuer, ja, wie war es mit Mose? Gott ist nicht da. Manchmal haben wir Vorstellungen und Ideen, so muss Gott reden, so muss Gott reden, so muss Gott reden. Und er ist überall nicht drin. Aber jetzt kommt eine Sache. Und nach diesem Feuer kam das Flüstern. Das hebräische Wort ist ein schwacher, dünner Ton, den man fast nicht hören kann, ist dieses Flüstern Gottes. Kein Sturmwind, kein Erdbeben, kein Feuer. Einfach dieses leise Reden Gottes in unsere Herzen hinein. Und wisst ihr was? Unsere inneren Festlegungen, so muss Gott reden. So muss Gott reden. Und wenn Gott kommt, dann muss tschatteratabum und weiß ich was passieren. Und alles muss sich bewegen und ich muss noch und. Und wir gehen vorbei am Reden Gottes. Und wir leben in einer Welt, wo die äußeren Quellen uns anschreien. Tagtäglich die Medien, die sozialen Medien. Leute müssen am Morgen zuerst auf Twitter und auf Instagram und weißt du, was es heute noch alles gibt. Das muss das Erste sein. Und du hörst zuerst, was da gesagt wird. Und je lauter, desto greller, desto besser. Und wir gehen vorbei an dieser Stimme von Gott, die ganz leise kommt. Aber hör mal, es ist diese Stimme, die den Unterschied macht. Und es sind Menschen hier heute Abend. Und in deinem Leben hat sich eine Frustration aufgebaut. Du bist schon so lange mit Jesus unterwegs und viele Dinge, die kennst du nur vom Hörensagen. Und innerlich bist du frustriert geworden. Du denkst, okay, der Herr hat mich vergessen. Der Herr geht an mir vorbei. Du hast das Gefühl, alle anderen hören konstant vom Herrn, ich höre nichts. Mit mir redet er nicht. Mich hat er vergessen. Irgendwo hat er mal vor Jahren eine Vision in mein Leben hineingelegt. Ich bin immer noch nicht da angekommen. Ich bin irgendwo frustriert. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen. Stell dich diesem sanften Säuseln. Leg mal all diese Ideen, diese Gedanken, diese Formen auf die Seite. Und sag ihm heute Abend, Herr, ich stelle mich ganz neu einfach dir. Es geht mir ein bisschen so wie diesem Propheten. Ich bin auch frustriert über viele Dinge. Aber ich möchte heute Abend dein Säuseln hören. Deine sanfte Stimme. Weil von diesem Moment an ging dieser Mann wieder los. Unter der Salbung und der Kraft. Nicht wegen einem Sturmwind, nicht wegen einem Erdbeben, nicht wegen einem großen Feuer, wegen diesem sanften Säuseln von Gott. Und es ist dieses Reden Gottes, das den Unterschied macht. Gott ist ein Gott, der spricht. Und ich möchte mit euch zusammen eine kurze Zeit nehmen. Können wir aufstehen? Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Lasst uns kurz, nur ganz kurz, diese Spannung aushalten. Ganz ruhig zu sein. Ich werde jetzt beten, dass in diese Ruhe hinein der Herr zu uns spricht. Herr, wenn wir jetzt vor dir stehen, in dieser Ruhe, ich bitte dich um dein sanftes Säuseln. Ich bitte dich, dass du in unsere Herzen hineinflüsterst. Hinein in das Herzen von Menschen, die frustriert sind, die irgendwo innerlich aufgegeben haben, die ihre Vision losgelassen haben, dass sie es wieder aufnehmen, dass sie dich hören heute Abend. Und wenn es nur dieses Mach weiter ist, wenn es nur dieses Ich hab dich lieb ist, dieses sanfte Säuseln von dir, was wir heute Abend brauchen. Und ich bitte dich, Herr, dass es jetzt in diesem Moment geschieht, in die Herzen von Menschen hinein.